Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt offenbar, nicht in ganz Ostdeutschland, aber schon in gewissen Regionen, eine historisch gewachsene Neigung zu Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremem Denken, die in der politischen Debatte nicht einfach beiseite gewischt werden dürfen.
Gewalt von rechts. Warum wird das vor allem als ein Problem im Osten wahrgenommen? Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleike, hat das untersuchen lassen. Das Göttinger Institut für Demokratieforschung hat eine Studie dazu erstellt. Und dies ist unser erstes Thema hier im Update bei Deutschlandfunk Nova mit Peter Neuhaus.
Update.
2015 war imagemäßig kein gutes Jahr für Ostdeutschland. Vor allem Orte in Sachsen lieferten Negativschlagzeilen, was Gewalt gegen Flüchtlinge angeht. Die Bundesbeauftragte für die neuen Bundesländer wollte Fakten dazu haben. Die hat sie jetzt geliefert vom Göttinger Institut für Demokratieforschung. Und die Wissenschaftler bestätigen, es gibt Faktoren, die Rechtsextremismus begünstigen und die finden sich in Ostdeutschland vermehrt, zumindest in bestimmten Regionen. Gleike warnt davor, zu verallgemeinern.
Die Deutschen sind in ihrer Mehrheit weder rechtsextrem noch fremdenfeindlich. Die ganz große Mehrheit ist davon angewidert und findet es fürchterlich. Aber diese Mehrheit ist viel zu leise und damit eine schweigende Mehrheit.
Auch für die Studie wurde bei weitem nicht der gesamte Osten untersucht. Drei Regionen wurden für die Studie unter die Lupe genommen, die Städte Freital und Heidenau, außerdem der Erfurter Stadtteil Herrenberg, der für seine rechtsextreme Szene bekannt ist. Auffällig war eine historisch gewachsene Neigung zu Fremdenfeindlichkeit und extremem Denken. Und als ein Problem nennt die Studie auch, dass sächsische CDU-Politiker das Problem Rechtsextremismus unterschätzt und kleingeredet hätten. Die CDU stellt in Sachsen seit der Wiedervereinigung den Regierungschef. Michael Lühmann vom Göttinger Institut für Demokratieforschung zu der Situation in Sachsen.
Dass dort ein gewisser Vorbehalt gegen die Verfolgung von rechten Straftaten, auf der anderen Seite eine gewisse Stigmatisierung auch von Gegenwehr stattfindet, dann hat das eine Schieflage, die es in anderen Bundesländern so stark nicht gibt. Vielleicht als Hinweis, wir haben natürlich versucht, mit allen politischen Akteuren zu sprechen. Es war aber uns nicht möglich, mit der sächsischen Staatsregierung zu sprechen.
Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich von der CDU hat inzwischen auf die Studie reagiert. Er sagt, Rechtsextreme seien eine kleine und hässliche Minderheit, würden das Bild Sachsens und Ostdeutschlands aber schmälern. Tillich sieht in der Studie keine wirklich neuen Erkenntnisse, dennoch werde sie ausgewertet. Vor gut gemeinten Ratschlägen aus Westdeutschland warnt die Studie. Wörtlich heißt es dazu, Zeigefinger-Lösungsvorschläge aus dem vermeintlich weltoffeneren Westen der Republik sollten unterbleiben. Die Beauftragte Gleike warnt davor, das Thema runterzuspielen. Rechtsextremismus ist aus ihrer Sicht eine ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland.
Ein Rückzug des Staates aus ganzen Landstrichen darf es nicht geben. Wenn wir hier Räume freigeben, sie sich selber überlassen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn sich hier braune Strukturen breit machen.
Kritik an der Studie kommt von der Linkspartei. Sie stört sich daran, dass die Verbreitung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit mit der DDR-Vergangenheit in Verbindung gebracht wird. Die These, die Gesellschaft in der DDR sei sehr homogen und geschlossen gewesen. Der Umgang mit Migranten kam also kaum vor. Die Migrationspolitik der DDR habe auf dem Grundsatz basiert, Völkerfreundschaft ja, aber alle Migranten sind als Gäste zu betrachten. Die Linkspartei weist das zurück und verweist auf Länder wie Österreich, Frankreich oder die Niederlande. Diese Länder hätten eine andere Geschichte als Ostdeutschland, aber trotzdem ein enormes Problem mit rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Parteien und Bewegungen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz wird heftig über die Studie gestritten. Benny Vianden vermutet als Grund für das Ergebnis auf Facebook: Wer keinen Ausländer kennt, kann alle leichter über einen Kamm scheren und in seinem Kopf verteufeln. Jennifer M. Renton postet: Leider hat Deutschland auch bei der Wende damals bei der Integration versagt. Auch die ehemaligen DDR-Bürger hätten nach so vielen Jahren der Diktatur erstmal einen Kurs in Demokratie gebraucht. Yvonne Reis meint: Waren die im Osten nicht auch mal Flüchtlinge? Schon vergessen. Gerade die, die wissen müssten, wie es ist, sind am schlimmsten. Das ist eine Insolvenz der Menschlichkeit. Julius Neuwirth zitiert aus der Studie: Zeigefinger-Lösungsvorschläge aus dem vermeintlich weltoffeneren Westen der Republik sollten unterbleiben, heißt es. Dumme Studien von Universitäten aus dem gleichen Teil der Republik aber auch. Andi Mühlich versucht's mit Humor. Tja, ich hätte dafür eine Verschwörungstheorie anzubieten. Danach ist es vielleicht auch geografisch verursacht, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, liegt der Osten doch auch auf der rechten Seite.
Was sonst noch wichtig war?
No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse or more unfairly.
Donald Trump findet, dass kein Politiker jemals so schlecht behandelt wurde wie er. Das hat der US-Präsident bei einer Feier der Akademie der US-Küstenwache gesagt. Und in der nächsten Zeit wird Trump auch noch damit leben müssen, dass er genau überprüft wird. Und zwar, was seine Russland-Verbindungen angeht. Das Justizministerium lässt die Vorwürfe zu möglichen Verstrickungen von Trumps Wahlkampfteam von einem Sonderermittler untersuchen. Robert Mueller, ehemaliger Chef des FBI, übernimmt den Job. Nach Meinung dieses CNN Experten ist Mueller eine exzellente Wahl.
He is not one of the best, Robert Mueller. He is the best I ever saw.
Mueller war von 2001 bis 2013 FBI-Direktor, also sowohl unter Präsident Bush als auch unter Präsident Obama. Und er wird viel Macht haben, um Trumps Kontakte zu durchleuchten. Als Sonderermittler ist er unabhängig. Er untersteht nicht dem Justizministerium oder dem Weißen Haus. Mueller bekommt ein eigenes Budget und kann sich seine Mitarbeiter aussuchen. Einen Sonderermittler zu entlassen, ist kaum möglich. Facebook muss 110 Millionen Euro zahlen. Die EU-Kommission hat die Strafe verhängt. Der US-Konzern hatte bei der Übernahme von WhatsApp 2014 gegenüber der EU falsche Angaben gemacht. Es ging darum, ob ein Datenabgleich zwischen Nutzerkonten von Facebook und WhatsApp möglich ist. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass die Sache damals genau überprüft wurde.
Und als wir das damals gemacht haben, sagte uns Facebook, es sei gar nicht in der Lage, die Benutzerkonten von Facebook und WhatsApp automatisch miteinander zu verknüpfen und abgleichen zu können. Bereits 2 Jahre später brachten Facebook und WhatsApp aber neue Nutzungsbedingungen heraus, die genau das vorsahen.
Die EU geht davon aus, dass das schon 2014 bei der Übernahme klar war. Einfach gesagt, Facebook hat die EU angelogen und die lässt sich das nicht bieten. Die EU hofft, dass die 110 Millionen Euro Zahlung abschreckende Wirkung hat. Facebook hat die Strafe akzeptiert. Wer einen Streamingdienst wie Netflix abonniert hat, der soll seinen Account bald überall im EU-Ausland nutzen dürfen. Das Europaparlament hat beschlossen, dass es für Streamingdienste und Mediatheken kein Geoblocking mehr geben soll. Die neue Regel gilt allerdings nicht ab sofort, sondern erst ab dem nächsten Jahr. Bisher gab es in vielen Ländern Sperren für ausländische Medienangebote wegen Lizenzrechten. Die EU hatte lange diskutiert, wie sie es Nutzern leichter machen kann, ihre Abos auch in anderen EU-Ländern zu nutzen, zum Beispiel wenn sie im Urlaub sind oder ein Auslandssemester machen. Allerdings sollen User die neue Regel nicht ausnutzen können. Es ist nicht erlaubt, ein Abo in einem anderen Land abzuschließen, in dem es günstiger ist. Dafür soll es Kontrollen geben. Das ist einer der bekanntesten Songs der Band Soundgarden aus Seattle. Black Hole Sun kam 1994 raus und bekam einen Grammy. Heute wurde bekannt, dass Sänger, Gitarrist und Songschreiber Chris Cornell gestorben ist. Cornell war in mehreren Bands aktiv, nach der Auflösung von Soundgarden zum Beispiel bei Audioslave. Als Solokünstler nahm er unter anderem den Titelsong zum James-Bond-Film Casino Royale auf, You Know My Name. Chris Cornell starb unerwartet in Detroit. Woran ist nicht bekannt. Chris Cornell wurde 52 Jahre alt.
Was noch wichtig wird.
Bei der Eishockey-WM hat es die deutsche Mannschaft ins Viertelfinale geschafft und da wartet heute Abend ein besonders dicker Brocken. Das Team trifft in Köln auf den haushohen Favoriten Kanada. Das ist der Titelverteidiger. Kanada ist im Eishockey schon 26 Mal Weltmeister geworden. Kapitän Christian Ehrhoff.
Wir müssen einfach versuchen, mental daran zu glauben, dass wir Kanada schlagen können. Und wenn wir mit der falschen Einstellung ins Spiel gehen, dann hat man natürlich von vornherein schon verloren. Aber ich glaube nicht, dass uns das passieren wird.
Das Viertelfinale Deutschland gegen Kanada bei der Eishockey-WM beginnt um 20.15 Uhr. Im Fernsehen läuft das Spiel bei Sport 1.
Und sonst in der Welt?
Pakistan darf einen verurteilten Inder erstmal nicht hinrichten. Das hat der Internationale Gerichtshof entschieden und damit einer Klage Indiens stattgegeben. Endgültig ist der Beschluss des höchsten UNO-Gerichts aber noch nicht. Die Hinrichtung ist erstmal nur ausgesetzt, bis über ein Hauptverfahren in dem Fall entschieden wird. Pakistan hatte den indischen Ex-Offizier letzten Monat zum Tode verurteilt, wegen angeblicher Spionage und Terrorismus. Indien bestreitet die Vorwürfe und hatte den Internationalen Gerichtshof eingeschaltet. Die beiden verfeindeten Nachbarn Pakistan und Indien nehmen öfter angebliche und echte Geheimdienstmitarbeiter der Gegenseite fest. Normalerweise werden solche Gefangenen später ausgetauscht. Dass ein angeblicher Spion aber zum Tode verurteilt wird, ist ungewöhnlich. In Venezuela schickt die Regierung als Reaktion auf die schweren Ausschreitungen Soldaten in den Bundesstaat Táchira. Nach Angaben des Verteidigungsministers sind die ersten 2600 Militärvertreter dort angekommen. Bei Anti-Regierungsprotesten in Táchira waren erneut zwei Menschen getötet worden. Sie starben bei Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften. Laut Zeitungsberichten waren sie nur zufällig in der Nähe der Demonstration. In Venezuela kommt es seit Anfang April zu Unruhen. Mindestens 45 Menschen kamen dabei schon ums Leben. Die Opposition will erreichen, dass Präsident Nicolas Maduro per Volksabstimmung abgesetzt wird. Sie macht ihn für die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land verantwortlich. Ein bulgarischer Vizeminister ist nach nur 2 Tagen im Amt zurückgetreten. Grund dafür war ein Foto von ihm, das vor 9 Jahren gemacht wurde. Darauf ist er in einem französischen Wachsfigurenkabinett zu sehen, wie er neben den Figuren von Offizieren der Nazi-Zeit mit dem Hitlergruß posiert. Das Foto war auf seinem Facebook-Profil, wurde aber kurz nach seiner Ernennung entfernt. Trotzdem machte die Opposition in Bulgarien Druck. Der Vizeminister entschuldigte sich damit, dass das Foto lustig gemeint sei und er mit der Geisteshaltung nichts zu tun habe.
Wissensnachrichten.
Müll ist ja eigentlich sowieso nicht so toll, aber es gibt manche Verpackungen, die sind besonders fies. Welche, das hat sich Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten angeschaut. Wovon sollte ich denn vielleicht die Finger lassen?
Ja, es gibt sowas wie eine kleine schwarze Liste von der britischen Recycling Association und als ganz böser Feind des Recycling sind da Pringles-Dosen genannt. Also diese Chips-Dosen haben ja einen Plastikdeckel, dann darunter kommt nochmal ein Deckel mit so Alu-Anteil. Innen sind sie beschichtet mit Alu, außenrum dann Pappe und der Boden ist nochmal besonders toll, der ist nämlich aus Metall. Das mag alles zum Frischhalten von Chips wunderbar funktionieren, aber genau diese Kombi aus verschiedenen Materialien, die macht den Recyclingunternehmen echt das Leben schwer, weil um diese Stoffe anständig wiederverwerten zu können, muss man sie ja auseinanderfriemeln und da ist der Aufwand irgendwann größer, als den ganzen Kram einfach neu herzustellen.
Und das Ergebnis ist dann, solcher Müll wird einfach verbrannt.
Genau, oder er kommt halt auf eine Deponie. Also in Deutschland wird knapp die Hälfte von den Verpackungen, die im gelben Sack landen, nicht recycelt, sondern verbrannt. Richtig schlechte Chancen aufs Recycling haben zum Beispiel auch viele Sprühflaschen zum Putzen, weil sie eben unterschiedliches Plastik, zum Beispiel unten am Bauch und oben im Sprühkopf haben. Das ist ein Problem später. Besonders schön sind auch diese Schalen, in denen Fleisch oft verkauft wird. Da ist dann oben drauf so eine Folie, die kann man sowieso nicht recyceln. Unten ist dann nochmal so eine Saugeinlage für das Blut und so drin. Geht auch alles gar nicht. Oder Chipstüten, die aus verschiedenen Folienschichten bestehen und zum Beispiel Zahnpastatuben, weil da eben immer Reste drin bleiben.
Ist denn jetzt alles schlecht oder gibt es vielleicht auch gute Beispiele bei der Verpackung?
Ja, auf noch mehr gute Beispiele hofft eine britische Stiftung. Die will nämlich 2 Millionen $ raushauen an tolle Ideen für Verpackungen, die Umwelt weniger verschmutzen und die wirklich gut zu recyceln sind und sie hoffen, dass sie die Hersteller so zum Umdenken bringen.
Jetzt haben wir schon über Chips gesprochen, passt ganz gut. Es geht weiter mit Übergewicht.
Ja, in den Industriestaaten werden die Leute immer dicker, wissen wir irgendwie. Die Tendenz gibt es schon länger. Jetzt sagt eine OECD-Studie immerhin, der Anteil der Fettleibigen steigt seit ein paar Jahren nicht mehr ganz so stark wie vorher. Die meisten Fettleibigen leben in den USA, in Mexiko, Neuseeland und Ungarn. Da sind über 30% der Menschen viel zu dick, also sie haben ein BMI von über 1,30.
Was würde das heißen, so übersetzt?
Also wenn man jetzt so 1,80 ist, so wie du ungefähr, dann wärst du mit 100 Kilo über einem BMI von 30. In Deutschland trifft das so auf jeden vierten ungefähr zu. Besonders wenige Menschen sind es in Japan und Korea.
Zum Schluss schauen wir noch aufs liebe Geld und müssen sagen, Geldwäsche wäre eigentlich super.
Ja, das stimmt, weil Geld kann ziemlich schmutzig sein, ist jetzt vielleicht keine Überraschung, aber Forscher aus Hongkong haben auf Geldscheinen 5-mal mehr Krankheitserreger gefunden als auf Händen. Und gar nicht so wenige von diesen Bakterien waren schon resistent gegen bestimmte Antibiotika, also nicht so schön. Die werden dann weitergegeben, wenn die Geldscheine von Hand zu Hand wandern. Und die Forscher sagen, Mensch, Banken, desinfiziert eure Geldscheine regelmäßig, das wäre super.
Sophie Stiegler mit den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Der Abend und die Nacht bringen weiter Schauer und auch noch Gewitter. Im Osten dagegen bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 9 Grad. Auch morgen geht es im Osten sommerlich weiter mit viel Sonne. Sonst eher grau mit Regen. Stellenweise sind auch Unwetter möglich. Das Ganze bei 15 bis 29 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.